herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Taka, Henrik und Jens. Heute zu Gast
Jens Rick.
Bei uns zu Gast heute der Taka, mein Studiokollege, sau guter Freund. Wir verbringen seit Jahren jeden Tag miteinander. Ich freue mich mega, dass der Kerl da ist. Und der hat uns was vorbereitet. Er wollte nämlich jetzt als Einstieg unseren Song singen mit den Lyrics Flugmodus.
Genau.
Sing. Freestyle. Hallo, herzlich willkommen, mega schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich hier sein darf.
Erzähl mal kurz, Tagi, du warst gestern als Kapitän unterwegs?
Nein, ich war gestern einfach als Tourist unterwegs und habe ein bisschen Sonne mitgenommen und ja.
Aber du warst auf dem Kahn.
du willst ihn rauskriegen,
vor allen Details.
Kriegst du heute nicht.
Oh Mann. Ey, Taki, ich glaube, du musst los interviewen, weil wir kennen uns so gut, der Taka auch nicht. Dann ist es immer schwierig, ihm nicht blöde Fragen zu stellen.
Okay, dann fange ich an mit den seriösen Fragen. Ihr seid ja schon relativ lange Studiokumpels. Also für mich so die wichtigste Frage, wie hältst du das aus?
Wie
es mit Henne aushält. Also einmal im Monat reicht mir persönlich, dann bin ich auch schon wieder drüber. Aber wie hältst du das jeden Tag aus?
Ach, ich hab schlimmere Menschen um mich rum.
Okay.
Das relativiert alles.
Okay, verstehe. Nein, erzähl doch mal so ein bisschen deine Biografie. Wir beide kennen uns echt nur vom hier Hallo sagen und mal ein bisschen schnacken, aber so richtig intensiv habe ich dich nicht kennengelernt. Ja. Da freue ich mich drauf. Erzähl mal so deinen Werdegang in den letzten Jahren.
Soll ich anfangen, wie ich zur Musik gekommen bin?
Ja, sehr
oder
gerne.
Wo ich geboren wurde?
Gerne auch, wo du geboren wurdest, vor allem wie du geboren wurdest.
Oder wie, genau. Ich erinnere mich noch genau, wie es war. Ich habe mit 12, 13 oder so angefangen, mit Kumpels Mucke zu machen, Beatboxen und irgendwie rappen und Lyrics schreiben und so. Und hatte dann über ein paar Jahre eine Crew. Wir waren irgendwie 5 Leute, alle Rapper, und haben uns selbst produziert und alles irgendwie in Eigenregie gemacht. Und daraus hat sich irgendwie alles, was jetzt so stattfindet, entwickelt. Ich habe damals schon alle Recordings gemacht und so die Sachen abgemischt, so wie man es halt kann, wenn man nichts kann.
Ja, klar.
Ja. Und so hat das alles irgendwann mal angefangen. Und als ich dann mit Anfang 20 studiert habe, hat sich so dieses ganze Rap-Ding bei mir ein bisschen aufgelöst. Mhm. Also ich habe bis dahin selbst viel gerappt.
Was war das für eine Crew und wo war das und in welcher Zeit?
Die hieß OBK Street Masters. Mhm. Wir waren 5 MCs aus dem Raum Oberkirch-Offenburg, Ortenau-Kreis. Ja. Das ist meine Heimat. Und wir waren da ansässig, hatten 2006 so einen kleinen Label-Deal in Karlsruhe und irgendwann hat sich das leider so ein bisschen im Sande verlaufen, wie das halt so ist. Ein paar Leute gehen irgendwie, schlagen andere Wege ein. Ich bin den Weg weitergegangen. Larja zum Beispiel ist den Weg auch zumindest teilweise weitergegangen. Mit dem habe ich letzten Freitag einen Song released. Mhm. Das erste Mal seit langem wieder. Und mit ihm gehe ich den Weg seit Anfang an. So. Also der ist tatsächlich der Wegbegleiter, der seit Tag 1 mit mir irgendwie den Weg geht, auch wenn er noch in Offenburg ansässig ist.
Er ist da geblieben. Du bist wann nach Berlin?
2018,
also auch schon seit 5 Jahren jetzt.
Ja, ist auch schon eine Weile jetzt. Also es ist noch nicht so lang, weil irgendwie Corona dazwischen war und die Zeit irgendwie nicht zählt.
Mir kommt es sau lange vor. Ich hab das Gefühl, dass wir locker seit 10 Jahren, du warst ja vorher beim Wolfpack-Studio drüben. Tag hast du ein Stückchen nach uns hier eingezogen.
Ja.
Halleluja. Also schönster Zuzug für unser Studio. Der Kollege ist leider gegangen, der war auch super, der Marlon. Aber die Runde hat sich ja extrem gut produzentisch und freundschaftlich gefunden, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch.
Schöner
so.
Ist, dass der Tanki leider auch nochmal ein richtig sauberer Kerl ist.
Und
hier Kerl das Studio irgendwie instand hält mit mir. Ich bin eher chaotisch, aber.
Aber sauber bist du auch. Stubenrein und sauber.
Ja, wir gucken zumindest nach. Ich gucke wenigstens nach dem Equipment.
Ja, genau. Ja, ich bin auch so, dass ich. Bei mir muss auch immer alles seinen Platz haben, alles aufgeräumt sein, alles. Wenn du durch mein Studio läufst, da steht normalerweise nie irgendwas einfach so rum, weil es rumsteht.
Ja,
so.
sondern weil es einen Sinn hat. So.
Ich glaube, der Taka hat im ganzen Riverside das mit Abstand sauberste und abgecheckt gemachteste Studio. Wobei abgecheckt, Tobi, aber der ist auch relativ sauber, aber Taka hat so geil Slick, alles, da ist kein Kabel, da liegt nichts rum, das ist unfassbar.
Spart halt auch jede Menge Zeit, wenn du Sachen nicht suchen musst.
Ja, auf jeden Fall.
Muss er trotzdem suchen, weil es die anderen die Mac nehmen.
das passiert leider immer mal wieder, wenn man sich Studioräume mit Kollegen teilt, dann kommt immer mal wieder was weg. Aber das ist halt, dafür kann man sich's dann leisten, hier Resident zu sein.
Und jetzt bist du so ein bisschen, so habe ich zumindest Gefühl, gerade in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren zu so einem echt, man sagt, glaube ich, heißen Scheiß geworden. So, es pulsiert gerade wahnsinnig. Es ist kurz vor der Explosion, habe ich bei dir das Gefühl. Der Name wird immer größer und größer. Die Produktionen werden immer größer. Die Namen, die du produzierst, werden auch immer größer. Ja. Und die, die du von Anfang an produzierst, die werden als Artists immer größer. Also es ist echt so ganz spannend, was da gerade passiert. Jetzt hast du die Anfang 2000er als Rapper, so als Crew mitbekommen. Ich komme ja noch so aus der Anfang 90er, Mid-90er Hip-Hop-Zeit. Ja. Und jetzt sind wir in den Mid-20ern. Ich finde, es hat im Rap-Game irgendwie, es hat sich alles verändert.
Komplett.
Wie ist denn so dein Gefühl? So, was hat sich so extrem verändert, gerade in den letzten 20 Jahren, seit du dabei bist?
Das Hip-Hop-Gefühl, was man früher hatte, das ist gar nicht mehr da. Mhm. So, also, was heißt gar nicht mehr? Es gibt noch Rapper, die diese Hip-Hop-Kultur mit sich auch rumtragen und weiterleben lassen. Aber das, was man so in den großen Playlisten, sage ich mal, oder im Radio oder sonst irgendwas mitbekommt an Hip-Hop, ist halt Popmusik.
Hat mit der Kultur nichts mehr zu tun.
Nee, also finde ich gar nicht mehr. Ich finde es nicht mal schlimm, weil ich auch Teil dessen bin und ich das auch irgendwie schön finde, dass es so ist, dass es halt nicht mehr so die Nische ist, sondern dass man mit einem Hip-Hop-Sound tatsächlich, naja, wenn es richtig gut läuft, halt auch Millionen verdienen kann, was früher eher schwierig war aus Deutschland raus. Und das ist schon irgendwie cool. Also auch wenn es sehr poppig ist, kann man, finde ich, damit gut leben. Das hat sich schon krass verändert. So.
Also würdest du eher sagen, du bist mittlerweile sogar Pop-Produzent statt
Hip-Hop-Produzent? Auch. Also ich mache tatsächlich, ich gehe in verschiedene Richtungen. Ja. Das, was jetzt in letzter Zeit rauskam, war oft sehr poppig. Mhm. Aber ich mache auch einige so richtig auf die Fresse Underground-Sachen hier in Berlin, so was mir großen Spaß macht und was auch immer gut ankommt. So, ich bin halt auch immer noch der Hip-Hopper. So. Das wird auch, glaube ich, nicht weggehen.
Okay, also du hast die Kultur in dir und versuchst auch ein Stück weit zu verteidigen?
Ja, weiß ich nicht, ob ich es verteidigen muss. Dafür bin ich zu wenig Teil dessen. Weil ich habe auch manchmal so ein bisschen so Cringe-Momente, sage ich mal, wenn es wirklich zu sehr auf diese Hip-Hop-Schiene geht. Mhm. So diese Realness, die man dann irgendwie mit sich rumträgt und so. Das muss für mich auch nicht sein. Mhm. Aber ich find's eine geile Kultur, immer noch. Also auch mit allem drum und dran, so mit Breakdance, mit Graffiti, mit allem, was dazugehört. So. Mhm. Das ist schon immer noch eine geile Kultur auch.
Ich war am Freitag in der Wuhlheide bei Danger Dan's 40. Geburtstag.
Geil.
Unglaubliches Konzert. Und
war auch ausverkauft.
Also ich glaube Freitag nicht ganz, aber Samstag war es ja nochmal. Also hat quasi fast zwei Tage die Wuhlheide ausverkauft. Und was ich da so extrem spannend fand, war auf der einen Seite ein Stück weit erschreckend, es waren gefühlt 99,8% biodeutsche Gäste da, weil es ja sehr linksgetrieben ist und trotzdem halt Hip-Hop-Nummer.
Ja.
Und ich frage mich dann immer so, warum ist es so? Weil es ist ja wirklich links und es geht ja genau in die Richtung Weltverständigung und Fick die Nazis und so weiter.
Ja.
Und dann waren so viele Gaststars da, war da Hammers, war Mine war da, Fatoni war da, Armin von den Beatsteaks waren da, irgendwann kam Fettes Brot raus. So.
Geil, krass. Ach, stimmt, davon habe ich Ausschnitte gesehen. Ich habe mir gedacht, mega. Alter, wie krass das auch aussah.
Das sah wirklich krass
Hammer.
Aus. Juicy Ju war noch da und am Ende dann Igor Levit am Klavier, also wirklich ein wunderschöner Abend. Und heute Abend, also wir sprechen am Montag, Abend spielt Wu-Tang Clan und Nas in der Wuhlheide. Gleiche Location. Hip-Hop, definitiv ein komplett anderes Publikum. Also das ist so die Bandbreite, die Hip-Hop irgendwie gemacht hat im Laufe der Jahrzehnte. Und das ist schon irgendwie spannend. Also es gibt
keine andere Musik. Danger Dan an sich hat ja auch die Grätsche irgendwie gemacht, Radiomusik zu machen mit seinem Solo-Album. Auch wenn das vielleicht gar nicht so geplant war.
Nee, wahrscheinlich
aber
nicht.
Aber es ist Da siehst du halt dann auch die Entwicklung, dass ein Rapper halt auch von sich aus sagt, ey, warum soll ich nicht auch mal in so eine Richtung gehen? So, trotzdem mittlerweile ist es auch legitim.
Ja,
ist halt auch cool.
Ja, zieht es dein Herz in irgendeine Richtung ein? Wir haben das selber noch nie drüber gesprochen. Magst du eher so auf die Fresse Beats? Oder du bist ja sehr poppig gerade und ich finde, das steht dir auch als Produzent. Du hast da einfach einen wahnsinnig guten Sound und überhaupt nichts irgendwie Schmieriges. Oder ich bin da ja sehr empfindlich, was Pop angeht. Und das ist ja immer sau cool, wie du es machst. Aber es touchiert halt Popwelt.
Voll.
Tendierst du zu irgendwas?
Schwierig. Also ich sehe mich auf jeden Fall irgendwo im Mainstream.
Ja.
So genre-technisch würde ich mich gar nicht irgendwo festschreiben.
Braucht man das.
So, ich meine, es ist klar, dass alles irgendwo diesen Hip-Hop-Approach mitbringt. Egal, was ich produziere, es hat immer so ein bisschen diesen Touch. Egal, ob jetzt so ein Hip-Hop-Banger bei rauskommt oder so eine gesungene Pop-Nummer oder Afrobeat oder ein Amapiano-Song. Ich sehe mich da überall.
Ja.
Ich habe mir irgendwann mal gesagt, so, es muss alles, was ich produziere, muss tanzbar sein oder voll auf die Fresse. So, und da bin ich immer noch mittendrin.
Also ich bin eher der voll auf die Fresse-Fan und was mich wirklich weggehauen hat in letzter Zeit, und jetzt nicht nur was von dir, sondern andere Songs in den letzten ein, zwei Jahren, die mich wirklich weggeschlagen haben, bis die neue Nummer von Megalo Fix sich nicht mehr gebe.
Geil.
Also die war so wirklich, so, das hat mein Hip-Hop-Herz hochschlagen lassen, bei allem textlich-lyrisch ist Megalo eh Gott, gar keine Frage, auch aber so. Auch der Beat war so schön, so auch, da habe ich dieses Hip-Hop-Kulturerbe komplett gespürt. Ab dem ersten Drum, also wirklich komplett.
Ja. Obwohl der so, ich finde, der ist trotzdem auch sehr poppig, ne?
Weiß ich gar nicht.
Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht.
Also klar, ich meine, dass es Hip-Hop ist, ist sowieso klar.
Ja.
So, da kommen wir auch nicht raus. Da sind wir mit allen, die mit dabei sind, voll drin. Mhm. Auch wenn Jona, also Schwarzlicht, sehr rockig ist, der hat trotzdem auch diesen, er ist ja auch ein guter Hip-Hop-Produzent. Mhm. So. Und klar, ist voll die geile Hip-Hop-Nummer. Für mich trotzdem irgendwie poppig.
Weil es melodiös ist oder weil es einen eingängigen Beat hat? Oder?
Ja, alles. Ja. Auch von der Art und Weise, wie ich es gemischt habe.
Okay,
und so.
Ja.
Ist halt, ich sehe den Song auch im Radio. So, das kannst du halt mit so Hip-Hop-Dingern vielleicht nicht machen, weiß ich nicht.
Ja, aber was du geschaffen hast, finde ich, also oft hört man einen Pop-Hip-Hop-Song oder einen Hip-Hop-Song mit Pop-Aspekten und merkt, dass der komplett weichgespült ist, gerade durch Mischen, wo du wirklich die Härte rausnimmst. Was du mit dem Song oder was ihr mit dem Song geschaffen habt, finde ich, ihr habt die Härte dagelassen.
Ja.
Also ihr habt ihn nicht weichgespült. Ihr habt ihn klar radiotauglicher gemacht, vielleicht, aber nicht, überhaupt nicht weich.
Ja. Liegt auch daran, weil ich mich an so einen Sound nicht anpasse.
Ja.
Das halt. Also ich orientiere mich nicht an einem Mainstream-Sound, irgendwie dieser weichgespülte, was auch immer Sing-Sang ist, das gar nicht. Also ich definiere mir meinen Mainstream immer so, wie ich ihn gern hören würde.
Mhm.
So. Und dann kommt halt das bei raus, was bei rauskommt. Also ich orientiere mich eigentlich nie an irgendwie, ich habe nie eine Vorlage bei einem Song oder so.
Hast du nicht irgendwann mal was im Ohr, wo du sagst,
Geist in die Richtung?
Außer alle Hände.
Ja, der kommt alle. Immer ab und an kommt er rüber. Sagst jetzt, also hör mal ganz kurz,
red mal deutlich bitte.
Da kommt der zu mir rüber.
Der kommt zu dir rüber, ich transkribiere.
Ich nenne jetzt keinen Namen, ich bin ja nicht blöd.
Nee.
Der kommt der zu dir rüber und dann habe ich schon das Gefühl, dass er ein bisschen abschaut.
Der klaut dir die Geist-Breakbeats.
Hey Tucker, da sind wir wieder.
Ja. Ich sag mal so, ich lass mich inspirieren.
Bei mir klingt es immer mehr nach Witz.
Was sind da deine Inspirationsquellen, beziehungsweise die Quellen, mit denen du aufgewachsen bist oder so, wo du sagst, das ist das Gefühl? Muss ja nicht der Beat sein, muss ja nicht die Machart sein, sondern es ist ja oft das Gefühl.
Es ist, ich bin irgendwie immer hängen geblieben bei so Produktionen von Timbaland früher. Also alles, was er mit Justin Timberlake zum Beispiel gemacht hat. Das war für mich so,
das war schon riesig, das war so
Endlevel krass irgendwie. Aber auch Pharrell Williams.
Ja.
Und da sind es dann so Sachen, der hat halt übergeile Songs unter anderem mit Britney Spears gemacht.
Mega, Slave for You.
Genau, solche Sachen. Ja. Ich mir denke, ey, wie geil. Das ist so einer der krassesten Hip-Hop-Produzenten, der so die überkrasseste Pop-Nummer macht und irgendwo da wollte ich immer Mhm. Wollte ich schon immer hin.
Das sind ja auch relativ unbekannte Namen. Pharrell, Timberland, vielleicht wollen wir Dre noch nennen.
Ja, nee, bei Dre sehe ich mich nicht so. Wobei ich, da sehen andere mich.
Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, du und Antifuchs sind irgendwie wie Dre und Eminem.
Ja, so ein bisschen. Ein bisschen hat das schon den mittlerweile einfach den Flavor, weil wir auch den Weg schon so lange zusammen jetzt gehen. Ja. So, ich habe, sie hat mich tatsächlich auch hier nach Berlin geholt.
Ah, okay, so rum
war es. Ja, genau. Ah. Sie hatte 2018 bei Warner gesigned, mhm, und wir haben schon bei ihrem ersten Album bei Stola, mhm, haben wir schon zusammen bei mir in Offenburg quasi, mhm, im Studio gearbeitet und Vocal Recording und sowas gemacht. Und dann hat sie mich angerufen, bei Warner gesigned, mich angerufen, meinte, hey, willst du nicht für 2 Wochen nach Berlin kommen? Mhm. Sei mein Recording- und Mixing-Engineer. Mhm. Und klar, konnte ich nicht Nein sagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich so eine Down-Phase, dass ich gar keine Musik mehr machen, okay, wollte. So, da war ich schon kopfmäßig irgendwo in einer Agentur und habe Medienkram, mhm, gemacht. Und dann hat sie mich hierher geholt. Wir haben erst eine Woche hier im Red Bull Studio, mhm, recorded und sind dann im Bauteil 3 gelandet und sind nicht, ich glaube, wir sind in 2 Wochen nicht ganz fertig geworden. Mhm. Und ich bin einfach in Berlin geblieben, mhm, letztendlich. So, ich bin gar nicht mehr zurück. Gar nicht, ich bin wirklich gar nicht mehr zurückgegangen. Ich habe mit ihr das Album fertig gemacht und relativ bald darauf dann auch hier mit Wolfpack quasi das Studio, mhm, in den Riverside Studios bezogen. Und das Momentum war einfach so auf meiner Seite in dem Moment, dass ich gedacht habe, ey, jetzt fühlt sich das gerade so an, als könnte es doch noch funktionieren, dass man im Musikbusiness Fuß fassen kann. Und ja, seitdem entwickle ich mich hier so ein bisschen in den Riverside Studios weiter und bin wieder zu dem Produzenten geworden, wo ich mich auch mal gesehen habe. Mhm. Zwischenzeitlich halt auch nicht mehr.
So. Du hattest dich verloren?
Ich habe mich nicht verloren. Ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt für Musik, weil ich eine Zeit lang versucht habe, mit einem Kumpel zusammen ein Musiklabel aufzubauen und sowas. Und hatte ein paar Acts, die wir produziert haben. Und das hat sich alles so, es war so teuer für uns, dass sich einfach nichts gelohnt hat. Und ich war so enttäuscht von allem, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Mhm. Ich war so ausgebrannt einfach. Mhm. Ja. Und genau.
Wenn du nicht geplant hast, nach Berlin zu kommen, sondern erstmal nur für einen Arbeitsurlaub für 2-3 Wochen und dich dann so von heute auf morgen entschieden hast, da zu bleiben, dann ist es ja auch echt eine krasse Entwurzelung, weil du aus der Gegend kommst, da groß geworden bist, da deine Crew gehabt hast, da wahrscheinlich auch Freunde und Familie, wie auch immer, und plötzlich reißt du dich komplett raus und bist jetzt in Berlin noch nicht irgendwie jemand, den jeder kennt und extrem Freundeskreisumfeld und so weiter.
Nee, gar nicht.
War also so wirklich so null Anfang wieder.
Fast. Also ich habe halt Antifuchs gehabt. Ja. Bei der habe ich dann auch erstmal irgendwie, weiß ich nicht, fast ein halbes Jahr, glaube ich, habe bei denen auf dem Sofa gewohnt. Aha. Und wir haben einfach von da aus, wir haben zusammen Musikvideos gedreht, wir haben alles irgendwie zu der Zeit fast ein bisschen Guerilla-mäßig auch gemacht. Mhm. Und dann bin ich von da aus hier zu IMA zur Studio-Managerin quasi gezogen. Mhm. Die hatte noch ein freies Zimmer. Und habe da dann ein paar Monate gewohnt. Und von da aus habe ich dann erst überhaupt eine Wohnung gefunden, wo ich erstmal eine Weile bleiben konnte in Lichtenberg dann. Und genau, das war ein harter Schritt. Ich habe einfach alles, was ich hatte, dagelassen, mhm, oder verkauft oder wie auch immer. Ich hatte quasi nichts. Mhm. Bin mit einem Koffer hierher gekommen und das war
es. Warte mal, wie war denn Offenburg? Hattest du eine eigene Wohnung? Hattest du eine WG? Hast du bei den Eltern gewohnt? Oder
ich hatte eine eigene Wohnung. Ja. Und die habe ich komplett aufgegeben. Habe dann nochmal meine Sachen quasi bei meinen Eltern. Ich glaube, da liegen immer noch Sachen von mir.
Ja, natürlich. 100 Pro.
genau, bei den Sachen eingelagert und bin ab.
Krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Die Idee, man denkt gar nicht mehr drüber nach. Also,
für mich ist es auch schon wieder so weit weg, aber es ist halt genau so gewesen.
Das ist für mich mein und dein Studio so. Ne?
Ja.
Und früher war das war ja was, aber ich denke gar nicht mehr über früher nach. So.
Ja. Das ist halt einfach, ja.
2018, Mann, das ist halt eigentlich gestern gewesen.
Ja, das ist halt wirklich so.
Also das war 2018, ein Jährchen, dann Corona.
Ja.
Und das gibt's doch gar nicht, ey. Ja.
glaube, kurz danach hatten wir auch Antifuchs im Studio, die eingesprungen ist bei unserer zweiten Episode.
Voll lieb war das, voll lieb cool.
Eingesprungen, ja, weil jemand abgesagt hatte. Genau, und dann warst du bei uns im Studio und ich hatte davor den Namen so ein bisschen rumschwören gehört und mal ein, zwei Sachen gehört, habe mich dann aber erst mit ihr beschäftigt und finde es gerade bei ihr so wahnsinnig krass, wie viel Gas sie in den letzten 4 Jahren gegeben hat, wie viel Energie die reingehauen hat, ohne jetzt, man redet immer vom Revenue am Anfang, weil es sind halt zum Start 100, 200 Besucher bei Konzerten, es sind halt irgendwie erstmal ein paar tausend Streams, also Geld verdienst du damit erstmal gar keins.
Schwierig.
Und gibt Gas und hat diese Marke Antifuchs weiter aufgebaut mit der Anti-Army und es wird größer und größer, macht viele Kunstgeschichten wie in München in dem Theater und so weiter. Hohen Respekt vor der Frau, die sich auch wirklich musikalisch und ihren Rap-Skills, die von vornherein echt schon gut waren, aber echt nochmal eine Nummer weiterentwickelt hat. Und jetzt gerade die letzte Single 1999, wo sie nochmal ein ganz anderes Buch aufschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, in ihrer Art zu rappen, in ihrer Art auch Geschichten zu erzählen, die weg vom, nicht bös gemeint, aber vom reinen Kiffen gehen, sondern wirklich hin in die Persönlichkeit gehen.
Weiß, was du meinst. Ja.
Und damit halt auch wirklich für mich als Hörer unglaublich interessant werden.
Ja.
Also das finde ich echt toll und ich freue mich auch, dann kommen wir wieder zu Eminem, Dr. Dre, das Album wird Feminem heißen. Warum da noch keine Frau draufgekommen ist, weiß ich nicht, aber grandioser Album.
Geil, ja, absolut. Feminem. Absolut, ja.
Du steckst da schon ein bisschen mehr drin, du bist in der Produktion. Ich glaube, es kommt im November.
Es gibt noch kein offizielles Datum, soweit ich weiß. Okay. Es kommt irgendwann Oktober, November.
Okay.
Wir sind jetzt haben wir Single Nummer 2 mit 1999 rausgebracht, das übrigens bis jetzt mein Lieblingslied von ihr überhaupt ist.
Unterschreibe ich.
So, auch wenn ich es selbst produziert habe, aber das ist der Song ist brutal.
Ja, ja,
also das ist so ein Song, ich verstehe jeden, der heult, wenn er ins erste Mal hört.
Ja.
So. Ich habe ihn, als wir ihn produziert haben, habe ich meiner Freundin vorgespielt. Sie hat geheult und hat gemeint, sie kann ihn nicht mehr anhören.
Okay.
Krass.
So, weil er geht schon, also es ist halt echt.
Ja.
So, das merkt man.
Hört man auch in jeder Zeit.
Und das ist, irgendwie, bei dem Song stimmt einfach alles. Mhm. Die ganze Stimmung, die sich durch den Song trägt, auch durch das Sample, was wir benutzt haben, was Pierre produziert hat, was ich dann nochmal geflippt habe. Studio-Kollege hier. Genau. Das ist absolut hammergeiler Song. Mhm. Ich meine, Feminem auch. Mhm. Ist auch so ein Song, wo ich mir denke, Mann, das ist genau das. Da sehe ich Antifuchs auch. Mhm. Ist einfach geil.
Spürt es auch gerade so an den Klickzahlen?
Die gehen auf jeden Fall gut ab.
Ja.
Also es funktioniert ganz gut. Ist jetzt nicht so, dass wir, weiß ich nicht, ganz oben mitspielen können, aber dafür, dass wir, ich glaube, wir haben jetzt auch 2 Jahre nichts offizielles Großes released. Also es war zwischendurch diese München-Geschichte, das ja auch als Release rauskam dann. Aber relativ lange nichts Großes released und dafür sind die Zahlen richtig gut. Die Fanbase, die feiert es komplett ab. Also ist durchweg einfach positiv. So positiv war es, glaube ich, noch nie. Auch nicht mit den alten Alben und sowas. Das ist schon krass.
Und es ist durchaus mutig, so eine ruhigere Nummer zu machen und so eine deepere Nummer zu machen.
Ja, sehe ich auch.
Ja.
Aber es ist, finde ich, auch so eine Nummer, die kann jedem gefallen, auch wenn man nicht unbedingt Hip-Hop-Head ist.
Mhm. Auf jeden Fall.
So, das finde ich halt so geil an dem Song.
Ist das so die Öffnung zum Pop, die du vorher auch gemeint hast?
Nee. Der ist schon sehr Hip-Hop, finde ich. Also es ist ein gefälliger, sehr gefällig fürs Ohr, der Song, aber es ist schon sehr Hip-Hop.
Ja, klar.
Ja.
Habt ihr den selber eigentlich rausgehauen oder ist es über ein Label gegangen? Ich weiß
es
gar nicht.
Es geht alles über Wolfpack bzw. iGroove. Genau, alles Indie.
Ja. Ist das üblich gerade? Also so klar, die ganz Großen sind dann doch auch wieder Universal.
Aber ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Auch die ganz Großen,
gehen jetzt weg
Tilo
davon.
Zum Beispiel, released immer noch alles Indie. Alles.
Ja, und der also ist ja die ganz Frage wäre ja eigentlich, ob von den Major-Signings jetzt Leute auch wieder auf Indie gehen, weil sie vielleicht wissen, dass sie da besseren Split haben, also dass mehr Geld hängen bleibt, oder?
Ich glaube ja. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, Megalo war 10 Jahre gefangen in seinem Universal-Vertrag oder was er hatte.
10-jähriger Vertrag?
Ich glaube ja.
Geile Frechheit.
Ja. Und das war jetzt unser Song. Der erste Indie-Release seit, weiß ich nicht wie viel.
Auch über iGroove dann?
Ja,
ja. Ja, cool.
Über iGroove released, weil es die einfachste Sache für uns ist. Da ist der direkte Kontakt da und Ja, man kann einfach super geil miteinander kollaborieren darüber. So. Ja. Das ist richtig geil.
Nehmt uns Hörer kurz mit. iGroove ist quasi so eine Art Auffangbecken.
Ja, genau, es ist ein Independent-Musikvertrieb. Mhm. Man kann sich nicht einfach so anmelden da, wie jetzt bei anderen. Man muss sich da bewerben für einen Account. Aber wenn man einen bekommt, ist es... Also du musst dir vorstellen, du kannst da deine Musik hochladen und du kannst die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, direkt beteiligen, prozentual. Die kriegen es automatisch ausgezahlt. Mhm. Du hast bei denen Einsicht in alle Daten, die reinkommen, Verkäufe, Streams etc. und so genau aufgeschlüsselt, wie ich es von keinem anderen Vertrieb kenne. Mhm. Die sitzen, ich glaube, die haben ihren Hauptsitz irgendwo in der Schweiz.
Es ist im Grunde genommen so eine Art Schweizer Startup.
Genau.
Und wurde viel belächelt. Ist wahrscheinlich die transparenteste Upload-Plattform, die es überhaupt gibt. Gerade
glaub
ist
ich auch.
Sau smart gemacht. Irgendwie. Ja. Wir sind mit meinen Sachen bei Labelworks. Mhm. Lustigerweise relativ ähnlich. Ich schneide es nachher raus, aber dieses iGroove sieht halt schon von der Oberfläche das Labelworks hat auch diese PC-Oberfläche. Okay. Weißt, das sieht so richtig nach
so Windows,
genau. Und dieses iGroove haben die einfach, das siehst du, dass das ein junger, frischer Laden ist und die wissen, womit sich Künstler auseinandersetzen wollen und womit nicht. Und deswegen, wie Taka gerade gesagt hat, einfach so Split-Verteilungen, bla bla bla. Du lädst den Song hoch.
Ja.
Du kannst, glaube ich, da auch drüber so Promos buchen oder
genau,
sowas. Also es ist quasi ein ganz fortschrittlicher Vertrieb.
Ja, so Hut kann man sagen.
Und die Wolfpacks irgendwie, die sind, der eine von Wolfpack ist quasi da auch ein Teil von mit.
Ja, das Danny ist der Head A&R für den Dachraum, soweit ich
also,
das weiß.
Genau. Und deswegen ist natürlich, liegt es das nahe, dass die ganzen Leute,
ja,
die im Wolfpack-Umfeld dann darüber irgendwie... Aber also, es ist wirklich
sagen,
eine schöne
Danny,
Sache.
Danny ist der Manager von Antifuchs.
Okay.
Daher kommt die Connection da auch so. Und was ich bei iGroove auch cool finde, ist die Möglichkeit, dass du als Artist hingehen kannst. Du kannst deinen Katalog analysieren lassen. Und die berechnen dir daraus einen Vorschuss, den du dir einholen kannst als Künstler. Die können die sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem nächsten Projekt so und so viel verdienst, liegt bei, die können dir, glaube ich, auf 100% genau ausrechnen, wie erfolgreich das sein kann. Und nach den Zahlen kannst du dir von denen einen Vorschuss geben lassen für deine Produktion. Du kannst Studios davon bezahlen, du kannst, weiß ich nicht, alles Mögliche, wenn du Geld brauchst. Als Artist ist ja immer so, du musst Mixing-Engineer bezahlen, Mastering und alles. Du kannst dir da einfach einen Vorschuss ausrechnen lassen, ohne dass du jetzt direkt in einem Vertrag gefangen bist, weil du einen viel zu großen Vorschuss bekommen hast und den nicht recoupen kannst.
Ja, klar.
So, das finde ich ganz cool.
Da komme ich gern zu einer meiner Lieblingsthemen, die ich gerne mit jedem Produzenten oder MusikerIn diskutiere. Ich habe so das Gefühl, dass der Algorithmus und die ganzen Themen uns langsam so die Kunst diktieren.
Ja.
Und das erzählst du ja auch gerade, je nachdem wie dein Backing-Katalog ist, je nachdem wie erfolgreich, wie der Algorithmus, wie damals in Amerika gab es das erste Tool, das hieß Pandora, das ausgerechnet hat, wie erfolgreich dein Song sein kann, sein wird. Mittlerweile sind wir viel, viel weiter. Ich habe das Gefühl, dass diese Algorithmen uns die Kunst diktieren. Das merken wir. Wir hatten im kurzen Vorgespräch das Thema, dass die Songs auch immer kürzer werden.
Ja.
Elektro hat noch irgendwie 4 Minuten. Hip-Hop mittlerweile.
Also wir haben ja auch die Radiolänge von 3,30 bei Songs, die wir ursprünglich auf 12 Minuten produziert
aber
haben.
Aber Spotify hast du mittlerweile gefühlt unter 2 Minuten. Ich glaube, die neue Crow-Nummer, die jetzt rauskam, ist genau 1,58 lang.
Ach, krass. Also
ich finde es echt so... ich weiß nicht, wir sind... Ich persönlich finde es schade, weil ich voll mag, erstmal in den Song reingezogen zu werden und diese nur noch maximal 2 Strophen ist mir einfach viel zu wenig, um die Geschichte zu erzählen, gerade im Hip-Hop.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass es immer krasser und krasser wird.
Es ist auf jeden Fall so. Und auf der anderen Seite muss ich dazu aber auch sagen, mittlerweile hat sich das Hörverhalten auch von Musikliebhabern, so wie ich es auch einer bin, so verändert, dass ich mir zum Beispiel, mir fällt es schwer, einen Song anzuhören, der 3 Parts à 16 Zeilen hat.
Echt?
Okay. Fällt mir schwer. Ich habe irgendwann kommt mir das zäh vor. Also es kommt kaum noch vor, dass wir Hip-Hop-Songs produzieren, die 3 Parts haben.
Mhm.
Das haben wir jetzt, ich glaube, Feminem hat 3. Ja, Feminem hat 3. Auch keine 16er, aber trotzdem, es ist so hart an der Grenze, das so zu produzieren. Ich finde es, weiß ich nicht, irgendwie für mein Hörverhalten finde ich es ganz geil, dass wir zwei Verses haben und vielleicht dreimal die Hook. Mhm. So, es ist auch so eine Struktur, die mir irgendwie gefällig ist. Mhm. Es ist nur so komplett anders wie noch vor 10 Jahren. Mhm. Wenn man mal zurückdenkt, es gab eine Zeit, da war es richtig cool, so Mammut-Remixe und so zu machen. Voll. Mit 10 Rappern auf einem Song und das war übertrieben geil. Mhm. Und ich habe mir alles angehört und mir gedacht, Alter, wie geil sind die denn? Mhm. Mittlerweile könnte ich es mir nicht mehr anhören. Mhm. Einfach, weil ich kann nicht so lange einem Ding zuhören.
Ich liebe es. Nach wie vor
Sidos
Geburtstagsnummer, die dann irgendwie 40 Rapper hatte.
Ja, genau. Das stimmt, das war einer davon.
Bars und 200 Bars, Juice Exclusive.
So eine Sachen.
Boah, Alter. Ich könnte das aber, ja, eine Stunde lang ist mir wurscht. Die können erzählen, weil ich liebe im Rap dieses Storytelling.
Ja.
Ich kann auch die teilweise neuen Sachen abfeiern, wo es um nichts mehr geht, aber ich liebe es, wenn Storytelling zurückkommt. Deswegen bin ich nach wie vor ein riesen Freund und Fan von Prinz Pi, wenn er wieder eine Geschichte erzählt und ich mich einfach wie in einem Film 5, 4, 6 Minuten lang irgendwie zurücklehnen kann und mir eine Geschichte anhören kann. Ich mag's, aber ich bin halt auch alt.
Ich habe gerade überlegt, was bei der Popmusik auch so ein Ding geworden ist. Es gibt kein Middle-A-Teil mehr. Es gibt kein C-Teil mehr. Die klassische
selten,
Bridge.
Selten,
ja. Also wirklich, aber früher war das so, als wir angefangen haben, war das so, und jetzt brauchen wir, wir haben Verse-Chorus, Verse-Chorus, jetzt brauchen wir noch so eine richtige Bridge. Ja. Und heute ist es würde man gar nicht mehr machen, sowas. Es ist echt...
Es kommt wirklich selten vor. Also auch wenn ich in irgendwie Songwritings gehe, also, es kommt sehr selten vor, dass man C-Part noch schreibt.
Nie bei mir, also wirklich nie. Ich finde es irgendwie, weiß ich nicht. Also man muss sagen, Musik ist viel einfacher geworden, muss man echt sagen.
Ja.
Vielleicht plakativer, vielleicht dadurch besser, vielleicht aber auch nicht. Ich überlege mir das teilweise echt, dann wird das ein paar alte 90er, ist ja jetzt Revival ohne Ende. Ja, dann habe ich mir so alte... was weiß ich, was das war, irgendwie so UK Britpop-Writing, ja, und da war es ganz klar, dass du einen Vers hast und dann hast du diesen Pre-Chorus, der harmonisch immer was anderes war. Mhm. Und heute so, Akkorde ändern im Song, bist du behindert, so, weißt du, so, aber wie, also, die musikalische Handschrift ist wesentlich weniger abgecheckt.
Ja,
manchmal, stimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich, also, gerade gefällt mir das auch.
Aber es ist echt die Frage, ne?
Vielleicht kommt es auch wieder hardcore zurück. Und wenn das wieder Trend wird, glaube ich, fliegen ganz viele Songwriter und Produzenten der heutigen Zeit raus, weil die dieses harmonische Wissen überhaupt nicht haben. Also falls es jemals wieder wichtig wird, die Harmonielehre zu verwenden, sind die alle am Arsch.
Da bin ich auch am Arsch.
Nimm mit, was noch geht, oder lern Harmonien.
Aber du hast doch einen guten Nachbar.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, ich wäre nicht raus, aber mir ist es auch sehr gefällig, wenn alles in einer Harmonie bleibt.
Ja.
Ich bin auch, aber das ist bei mir nicht nur in der Musik so, das ist bei mir einfach bei allem so. Wenn alles irgendwie in einem, aus einem Guss kommt, in einem Ding ist, ist für mich einfach das Gefälligste, was es gibt. So, das kann ich auf alles anwenden, auch sei es irgendwie
Bildsprache,
Klamotten,
alles Essen,
sei es irgendwie zu Hause Einrichtungen. Ja,
ich sag
ja.
Kurz auf, ja. Aber Jens.
Ich sag ja, ich habe alles einfach.
Alles einfach. Aus einem Guss.
Meine Socken.
Ja, klar.
Socken auch, oder was? Nee. Das
ist alles. Alles, ja, alles aufeinander irgendwie abgestimmt und so.
Also, ist das, hast du das? Also
so produziere ich auch Musik tatsächlich.
Stimmt eigentlich, ja. Sehr einfach.
Nee, ist genau das. Es ist wirklich sehr einfach.
Aber hast du, also lustige Frage, hast du beim Essen, hast du da auch so Sachen, wo du sagst, also darf ich nicht vermischen?
Kann ich so
da nicht so, oder? Ja,
doch, klar, natürlich.
Hast du das? Sag mal, gib mal ein Beispiel.
Ich sehe das, wenn ich mit hier einem Studiokollegen immer gehen öfter mal Affogato trinken oder... Sagt man da trinken oder wir löffeln Affogato so. Und er nimmt sich ein Affogato mit Zitroneneis. Das heißt, er löffelt Kaffee mit Zitroneneis. Und da denke ich mir,
warum?
Das macht für mich einfach keinen Sinn. Da dreht sich mein Gehirn um. Ich komme nicht klar mit diesem Gedanken überhaupt. So, also ja, habe ich auf jeden Fall.
Ja, okay.
Ja.
Geil.
Hast du. Du hast ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun, mit vielen KünstlerInnen. Hast du das Gefühl, dass bei den Leuten so ein bisschen Oder lass mich andersrum anfangen. Als das Rap-Ding in Deutschland begonnen hat, waren alle sehr demütig der Musik gegenüber, waren sehr demütig den Materialien gegenüber, waren sehr demütig auch diesem ganzen Bürde, die man auferlegt hat, vor allem als weißer Deutscher, der dann plötzlich schwarze Musik kopiert oder neu gemacht hat. Dann gab es eine Zeit lang, wo es allen scheißegal war, wo sie die Größten waren auf der Welt, wo sie nur noch arrogant dahergekommen sind, wo sie nur noch einen Fick auf alles gegeben haben. Ich habe das Gefühl, in den letzten 5-6 Jahren ist es wieder ein bisschen demütiger geworden, auch von den Persönlichkeiten. Die stellen sich wieder mehr in die Kunst, bieten auch dem Publikum wieder mehr. Beispielsweise ein Rin hat seine letzte Tour abgesagt oder verschoben, weil er gesagt hat, ich bin nicht gut genug live. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich kann nicht so lange atmen, ich mache einen Scheiß auf. Das stimmt nicht, aber er ist nicht gut genug auf der Bühne, hat die Show ein halbes Jahr nach hinten verschoben, obwohl sie ausverkauft war, um nochmal zu lernen, wie man wirklich auf der Bühne rappt. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen dem Publikum wieder mehr geben und auch mehr üben, mehr lernen, mehr Demut geben. Ja. Ist es so in deiner Welt, die Leute, die du kennengelernt hast und mit denen du zusammen warst im Laufe der Jahre, auch so ein Gefühl oder ist es nur so?
Na, bei den Leuten, mit denen ich arbeite, die meisten sind einfach so gestanden, dass die absolute Vollprofis auf der Bühne sind und die, mit denen ich arbeite, diese Demütigkeit
die an sich so.
Mit sich bringen. Ich weiß komplett, was du meinst, auch weil eine Zeit lang gab es diese Demütigkeit auch vor den Leuten, die mit dir im Studio arbeiten, nicht mehr.
Nee, gar nicht.
So, der Produzent war nichts wert, ein Engineer.
Ja, genau.
So, der muss ja nicht mal bezahlt werden, so eine Sachen. Ja. Das hat sich, oder es hat sich noch nicht zu 100% geändert, aber es ist wieder ein Ding, sag ich mal. Der Produzent wird immer größer, wieder größer. Und da gibt es einfach im Deutschen so ein paar Producer, die es vorleben. Mhm. So Mixo und McCloud zum Beispiel, die sind, glaube ich, ganz gute Wegbereiter auch für alle anderen Produzenten in Deutschland, die einfach vorpreschen und sagen, ey, ohne uns gäbe es diese Songs, die wir machen, alle nicht. Und deswegen schreiben wir unseren Namen überall drauf. Und die sind größer als die meisten Artists, mit denen sie arbeiten. So. Mhm. Deswegen, es ändert sich so ein bisschen wieder in Richtung, der Produzent ist, ohne ihn gäbe es die Musik nicht. Mhm. Und das wird auch wieder gesehen von den Artists, die eine Zeit lang das ganze Ding irgendwie verloren hatten.
Ja. Nice, so, also Halleluja.
Das ist wirklich so. Also Halleluja. Es war eine Zeit lang ganz, ganz schlimm. So, dieses Produzenten werden nicht genannt, werden nicht bezahlt. Sie können froh sein, dass sie irgendwie Beats beisteuern dürfen. Ja. So ein Scheiß halt. Also ich bin froh, dass es bei mir nie so krass war. Mhm. Aber auch ich merke, dass es, obwohl es bei mir nicht so krass war, es in Richtung geht, dass ich als Produzent immer, ich meine, du siehst es jetzt auch bei den Releases, ich stehe immer auch als Main Artist mit drin jetzt gerade so.
Und du hast dein Wasserzeichen, nennt sich Musikwasserzeichen, das Signature.
Mein Vocal Tag. Genau, den haue ich mittlerweile auch überall rein.
Die Kitschkrieg-Weichens.
Ja, genau.
Oder
Kitschkrieg sind auch, finde ich, ganz gute Wegbereiter für andere Producer, einfach weil die haben so krass eine Marke aus sich gemacht und sind so krass auch ihren eigenen Sound weitergefahren und immer noch. Mhm. Jetzt nicht mehr, ich glaube, in Zukunft nicht mehr so mit Trettmann, aber dafür schon die neuen Releases jetzt mit
diese Nummer, die du mir neulich gezeigt hast.
Mit so weltweiten Produktionen, so, wo ich mir denke, Alter, wie krass sind die denn? Ja. Also das, was ich, genau, ich habe
die Nummer ist so hart, halt. Kennst du die, wie hieß die?
Ich habe vergessen, wie die Nummer heißt.
Der Engländer meinte, den Engländer oder meinte?
Der mit seiner Lady? Nee,
war eine Frau.
Ah, genau. Ja.
Ich weiß gerade mit so einem Endlos-Bass, ey. Den Tag kannst du kommen mal rüber und ich denke, die ist richtig heiß.
Ja. Also, ist schon, ist schon gerade wieder eine gute Zeit, auch Musik zu machen, weil irgendwie jeder den anderen wertschätzt.
Nice.
Ja.
Nice.
Also das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Wertschätzung ist wieder da. Ich glaube, das ist so ein Ding, was eine Zeit lang einfach gar nicht mehr vorhanden war, weil alle nur noch auf Business und Money und keine Ahnung was waren. Mhm. Und das geht so langsam wieder ein bisschen Richtung Kunst. Mhm. So, also bei uns im Studio sowieso immer wichtig, dass wir nicht so Copycat-mäßig unterwegs sind, sage ich mal.
Aber wir sind sau eigenständig in Truppe hier, muss man sagen.
Wir haben halt die Studios hier in unserem Trakt, sage ich mal, haben einfach so einen eigenen Sound. Mhm. Deswegen kommen die Leute mittlerweile hierher und das macht gerade richtig Spaß.
Und vor allem auch einen eigenen Flair. Also das erste Mal, ich bin jetzt auch seit knapp über 5 Jahren schon hier, darf einen Podcast mit aufnehmen. Und zwar ab der ersten Sekunde. Also dass wir uns auch gesehen haben, war klar, passt alles. Es sind einfach Menschen, die zueinander passen, die sich irgendwie gleich mögen und wo ich auch weiß, gefühlt, wenn ich einen Tacker morgen anrufe, weil ich jemanden brauche, der im Umzug hilft, und dann kommst du vorbei und hilfst einfach.
Auf jeden Fall.
Also weißt du, so ein
morgen wahrscheinlich nicht. Aber
nach dem Ausschlafen vielleicht und nach dem ersten Schwimmen.
Er hat meine Waschmaschine angeschlossen und das Ding funktioniert.
Aber das Gefühl habe ich hier im Studio ab der ersten Sekunde gehabt, das ist echt so ein
Das Geile ist auch mit Jona und so, das ist ja auch Riverside. Also wir sind jetzt hier alle querbeet am Kooperieren, muss man sagen. Die Einzigen, die eigentlich noch nicht zusammen gemacht haben, sind wir zwei.
Stimmt.
Noch gar nichts.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so. Das wird verdammt gefährlich, wenn dann. Wir lassen das besser.
Nee, ich glaube, ihr solltet irgendwann.
Nee, ist aber wirklich so.
Kommt.
Unser Pierre, Jona, die sind jetzt überall, da haben wir irgendwie Songs zusammen gebastelt.
Ja.
Und neulich haben wir einmal, Taka für mich noch was gemischt.
Ja.
Haben wir noch kein Geld gekriegt. Dummkopf.
Ich habe kein Geld gekriegt. Du, oder? Du
müsste tatsächlich raus sein. Aber das war so, mit dem Tacker war das...
Ja, wir reden nächsten Monat. Gerade eben sag ich es noch.
Ich bin mir sicher, das war schon auf deinem Konto. Ich glaube, hast du schon wieder ausgegeben. Hast du einfach nicht gemerkt.
Ich glaube, bei seinem Kontostand merkt er das gar nicht, ob da nochmal 10.000 drauf oder runterkommt.
Ja, genau. Irgendwann verliert man den Überblick.
Das war so angenehm, weil der Taka einfach auch so unfassbar zuverlässig ist und abliefert. Das ist einfach so, bei allen anderen muss 10-mal hinterher rennen, beim Taka hast du irgendwann so Tag, Fall zurück, danke.
Jetzt mal Real Talk, ist es ein bisschen die schwäbische Mentalität, die wir in uns haben? Dass wir so abgeben müssen, dass wir so strikt teilweise sind und sauber auch auf eine Art und Weise?
Ja,
ich glaube schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube schon, ne?
Kann es auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu tun, mit dieser... Schaffe Musch.
Ja. Mein Vater hat mich morgens aus dem Bett geprügelt, auch wenn ich morgens um 6 aus nach Hause gekommen bin.
Bei mir war es meine Mom.
Arbeiten, ne?
Meine Mom war da eiskalt. Immer. Schon als ich irgendwie echt noch klein war.
Ja. Direkt.
So, ich musste, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Mit 11, 12 oder so hat sie schon gesagt, ey, wenn du Geld haben willst, dann geh halt Zeitung austragen. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann hat sie mich gezwungen, das auch zu tun. So, da war nichts mit Aussetzer oder sowas.
Nichts drum rumschlängeln. So,
nee.
Du hast Kopf über
Schlupfen,
egal, geh. Ja, ist auch wirklich verdammt wichtig. Mein Daddy oder meine Eltern haben mir auch beigebracht, dass einer der wichtigsten Maxime ist das Thema Pünktlichkeit, weil du mit der Zeit anderer Menschen spielst, nicht mit deinen eigenen.
Ja.
Deswegen immer pünktlich und wenn es nicht klappt, gib Bescheid. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Weshalb wir heute auch pünktlich waren, pünktlich angefangen haben.
Relativ, oder?
Nö, wir waren alle im 12 on point.
Stimmt, ja.
Wir besprochen.
Ja.
An was bist du gerade dran, außerhalb von Antifuchs? Gibt es da schon was man sagen darf, kann?
Kommt was? Ich arbeite gerade mit Aisha Vibes ganz viel wieder. Da wird dieses Jahr auch noch also mindestens mal eine EP rauskommen. Die eine oder andere Single wird wahrscheinlich noch mit ihr kommen. Ich habe diesen oder nächsten Monat, ich weiß gar nicht, ich glaube diesen Monat, Ende diesen Monat, noch meine Session mit Megalo angesetzt.
Cool.
Das wird noch kommen. Und dann mal schauen, was das Jahr so mit sich bringt noch. Ich kriege immer wieder neue Anfragen, wo immer mal wieder auch was Interessantes dabei ist. Also mal gucken. Mhm. Ich kann es noch nicht so genau sagen, was alles kommt, aber es kommen mit Sicherheit noch ein paar coole Sachen dieses Jahr. Also ich habe noch ein paar gute Sachen im Köcher, sage ich mal.
Wie ordnest du denn diese momentane, Rave-Hip-Hop-Kultur oder Movement irgendwie ein? Alle machen gerade einen auf Rave gefühlt. Gerade die ganz Jungen, jetzt gibt's oder auch fast schon, kannst du da Basenmusik, Volksmusik, Ballermann-Musik, ist ganz krass. Skiago haben jetzt mit Otto Walkes einen Song aufgenommen, der auf Platz 3 in den deutschen Charts ist, Tendenz auf 1 gehen.
Ach, zum Glück habe ich mit diesen Charts
nichts mehr zu tun. Ich kann tatsächlich nicht so viel dazu sagen, weil ich kann mit der Musik nichts anfangen. Mhm. Also ich weiß, das ist riesig gerade bei den Kids. Vielleicht nicht nur bei den Kids, vielleicht auch bei allen anderen HörerInnen. Ich kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen, weil ich auch die Das liegt bei mir vor allem daran, weil ich Songwriting technisch einfach nicht gut finde. Mhm. Also es ist gar nicht der Musik an sich wegen oder des Stils an sich wegen, sondern ich finde das Songwriting bei keinem der Songs, die ich bis jetzt gehört habe in diese Richtung, fand ich das Songwriting gut. Ich finde das alles ein bisschen zu wenig ausgeklügelt. Mhm, so, es ist zu wenig Liebe auch für die Musik, an der die sich ja bedienen, drinne. So, die machen alle irgendwo auf Techno-Produktionen, aber nur so halb.
Naja.
Weißt du? Es ist so immer nur so halbgare Sachen. Und deswegen kann ich es mir nicht so richtig anhören. Ich kann jeden verstehen, der es irgendwie geil findet, aber aus Produzentensicht ist es mir zu wenig.
Hilf mir mal ganz kurz, Taka, was ist das für Techno? Ist es mein Techno? Nee,
Kirmes-Techno. Es kommt halt nicht dahin.
Kirmes-Techno.
Die würden, glaube ich, gerne so gut klingen, aber es ist ein bisschen, vielleicht ist es in 10 Jahren so. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte sich dahin entwickeln, wenn du jetzt überlegst, vor 10 Jahren war Agro Berlin. Mhm. So, wenn du dir das heute anhörst, das klingt richtig nach Müll. Mhm. Also soundtechnisch.
Was sie damals gemacht haben.
Genau.
Ja, voll.
Einfach soundtechnisch und für mich war das Größte.
Ja, klar.
So, für mich war das damals das Größte. Ich habe eine Zeit lang nur so eine Sachen gehört. Mhm. Und für mich, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ey, ich will auch mal so geil klingen. Mhm. Ja. Also es liegt, glaube ich, immer, kommt immer auf die Ansichtsweise an. Also aus meiner Sicht aktuell kann ich mit der Musik nichts anfangen, weil sie einfach nicht geil klingt.
Ja.
So.
Das ist auch jetzt aus Fansicht, Finch zum Beispiel, der wirklich ein guter Künstler ist, das auch wirklich kann, der auch wirklich produzieren kann, der schreiben kann, der auch für viele anderen gute Texte geschrieben hat und so weiter, kommt dann mit Dorfdisco 2, Dorfdisco 1 habe ich noch verstanden, machen Spaß draus, machen Witz, und jetzt kommt Dorfdisco 2, Copy-Paste gefühlt, noch ein Feature drauf, Matthias Reim mit drauf, Silbermond mit drauf.
Krass.
Und ich bin dann so voll, ja, aber ich verstehe diesen Drang, mehr zu verdienen, mehr Publikum zu holen, aber verstehe den Künstler dann nicht mehr. Ich kenne ihn auch nicht, keine Ahnung. Ich will auch überhaupt nicht dissen, dass jeder soll machen, was er möchte. Absolut. Aber ich denke mir immer, der Typ hat so viel Talent und hat so mit asozialen Nummer so ein geiles Rap-Ding auch rausgehauen. Ja, aber wahrscheinlich ist es auch gerade so ein bisschen die Zeit, wo die Leute einfach feiern wollen, nachdem sie 3 Jahre eingesperrt waren. Corona, das kann auch
volle sein. Volle Kanne, hundertprozentig, ja. Man sieht ständig irgendwelche Outdoor-Raves mit 40, 50 Leuten und ich kann es komplett nachvollziehen. Ja. Ich finde es ja auch geil, dass man wieder rausgehen kann und Leute draußen sind. Ich war jetzt Karneval der Kulturen.
Oh, schön.
Und das war der Hammer. Ja, also, es war unfassbar geil.
Das war echt Hammer.
Es war so viel los und es war einfach ein geiles Miteinander. So diese Menschenmassen auf der Straße zu sehen mit geiler Musik und alle haben irgendwie Spaß dran, das Wetter und die Musik zu genießen und das wieder zu sehen. Und genau das ist halt diese Generation gerade, die auf so eine Musik abgeht, die einfach Bock haben zu feiern. Und für die ist es natürlich, du hast zum einen Produktionen, die einfach tanzbar sind, so 4/4-Dinger.
Ja.
Und Texte, die so einfach geschrieben sind, dass sie jeder mitgrölen kann. Mhm. Also das hat so ein bisschen was Schlagereskes.
Voll. Volksmusik, die neue Volksmusik.
Ja, so ein bisschen, genau. Und da aus dem Gesichtspunkt kann man schon verstehen, dass die das feiern.
Mhm.
Aber wie gesagt, produktionstechnisch, ich kann es nicht, also kann es mir nicht anhören.
Es wird halt so schnell hingerotzt auf eine Art und Weise. Das ist, glaube ich, das Ding. Gibt es in Deutschland Menschen, KünstlerInnen, mit denen du wahnsinnig gern arbeiten würdest?
Es gibt einige, mit denen ich tatsächlich Bock hätte. Es gibt schon immer so eine Leute, auf die ich Bock hätte oder Bock. Megalo zum Beispiel war immer einer für mich, wo ich gesagt habe, boah, mit dem mal arbeiten wäre Hammer. Auch weil ich seit Tag 1 quasi Fan war. Auch von, also wie kann man von lyrisch gesehen, wie kann man davon kein Fan sein?
Keine Ahnung.
So, genau. Ja. Deshalb auch Trettmann wäre so ein Artist, mit dem habe ich noch nicht gearbeitet, würde ich voll gerne. So, auch weil das Projekt, was die zwei zusammen gemacht haben, ist für mich eins der krassesten deutschen Produktionen ever. Nicht nur Hip-Hop, sondern generell deutsche Musik. Deshalb Trettmann ist auf jeden Fall einer der Artists, wo ich sagen würde, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, dann gibt's, ich weiß es nicht, gibt sehr viele, mit denen ich Bock hätte zu arbeiten. So den Überstar.
International?
Eher international,
ja. Wer wäre das?
Oh, Bad Bunny hätte ich Bock. Okay. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen im Moment, aber hätte ich Bock drauf. Rosalia hätte ich richtig Bock. Und Stromae ist so ein Artist, mit dem ich auch so, ich glaube, das würde richtig gut matchen auch.
Der ist ja der Lieblingskünstler von allen.
Von ganz vielen.
Letzte Episode hatten wir den Kollegen Schwarz da, der auch mit Megalo gearbeitet hat.
Ja.
Und der hat auch sofort gesagt, Stromae ist so sein Ding gerade.
Ist bei mir auch, also Stromae ist einfach, der ist halt durch und durch der perfekte Künstler für mich. Mhm. Ich verstehe kein Wort Französisch, also ist nicht so, dass ich kein Wort verstehe, ich verstehe ein bisschen was. Mhm. Ich komme ja von der französischen Grenze quasi. Aber es ist einfach die, weiß ich nicht, innovativste Musik und das auf so einem krassen Niveau, die ich kenne. Mhm. Es ist einfach, der Typ ist einfach krass. So, deswegen mit dem, das wäre ein absoluter Traum, mit dem zu arbeiten.
Ich gebe dir nachher seine Handynummer.
Okay, cool.
Nee, jetzt so ganz kurz einen Anruf. Hey Stromi!
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 Geil! Ja, ich glaube, das sind so, weiß ich nicht, im Moment könnte ich sonst gar nicht so richtig sagen. Jack Garrett ist zum Beispiel ein Artist, mit dem könnte ich es mir auch vorstellen, wobei ich aber bei dem relativ sicher bin, bei dem würde ich im Studio nichts machen, weil der alles, weil der so krass in allem selbst ist, dass ich wahrscheinlich nebendran sitzen würde und einfach nur wahrscheinlich so Selfie-Fotos die ganze Zeit mit ihm machen, während er seine Musik macht. So.
Und lernen.
Ja, sowas, genau.
Wer ist es bei dir, Henne? Den würdest du gerade international gerne zusammen.
Das ist ein krasses Bild, so, während du nebendran sitzt und Selfies machst. Das ist halt bei dir normaler Alltag, da, während du arbeitest.
Ja, stimmt. Tatsächlich. Stimmt, es ist immer anders.
Da schämt sich keiner dafür.
Nee, echt nicht.
Mit wem ich gerne arbeiten würde, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon eigentlich alles erreicht. So.
Ich finde es so schön, dass Henne auf dem Boden geblieben ist.
Ja, trotzdem ganz toll. Ich habe ja echt immer, ich würde echt gern ein Album für Britney Spears machen.
Ja, ich klar.
Also es ist kein Witz.
Weil ich verstehe das zu 100%. Also, da würden wir zusammen das
wirklich, erste Mal kollaborieren. Also mal wirklich, weil ich denke, da wurden so viele Dinge so falsch gemacht. Mhm. Und das ist bestimmt, ist aus der Dame viel mehr rauszuholen, als man es gehört hat, und ich wäre gern Teil davon. Wirklich, also das ist irgendwie so ein bisschen ein Auftrag. Das ist gar nicht eine musikalische Leidenschaft, aber das hatte ich schon immer so wirklich zu sehen. Und neulich hat mich jemand angerufen, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Umfeld zu arbeiten. Das hat natürlich nicht stattgefunden, aber ich habe einen Anruf gekriegt und ich so, ja, unbedingt! und dann war es so, wirklich? Ich so, ja, wirklich. Das ist halt so, das wäre nochmal so ein Live-Mission. Ansonsten, keine Ahnung, ich glaube, also ich bin, lustigerweise, da kommen jetzt voll so Pop-Sachen an. Mit Bruno Mars würde ich gerne mal was machen, aber von dem hätte ich auch richtig Angst. Ja. Also ich glaube, der würde, das ist dein Beispiel, Taka, da wäre ich, glaube ich, als Vollidiot auf der Couch oder würde mir einen an den Tasten ab.
Das ist wahrscheinlich schwierig.
Ey, der arbeitet mit den alten Leuten von Prince und sonstigen. Ja. So, das sind einfach, das ist schon eine andere Liga der Musik, muss man sagen. Ja. Aber ja, so eine Sache. Lustigerweise im Elektronischen habe ich gar nicht so wirklich irgendwelche.
Das ist schwer, ne?
Ich sag mal so, da wo ich jetzt bin, wie es da noch weitergehen würde, was mich reizen würde, ist dann aber schon wieder so, dass es mir selbst dann zu nerdig werden würde. Also so, es gibt niemanden, wo ich sage, so, boah, der macht das so krass, das kann man sich. Also früher konnte man so Sachen sich gar nicht vorstellen, wie man da hinkommt. Mhm. Ich weiß, wie man da hinkommt. Jetzt gibt es noch eine Liga drüber, aber die ist kurz vor Gehirn verbrannt. Das ist einfach zu nerdig dann.
Aber das sind dann auch wieder Leute, die wie wir selbst einfach ihren eigenen Sound haben und man deshalb Bock hat, mit denen zu arbeiten. Ja. Wie eben Stromae oder eine Rosalia oder sowas.
Ja, und da geht es halt tatsächlich halt nicht um eine Musikrichtung, da geht es einfach um sensationelles Songwriting.
Genau.
Weißt, und deswegen
geht,
ist so.
Das ist doch das, was ich vorhin meinte. Da geht es wirklich nicht drum, in welche, ich könnte nicht mal sagen, welche Musikrichtung die eingeordnet werden würden.
Genau, völlig wurscht.
Ist das komplett eine, egal, das eine Mal geht gar nicht Dance, darum.
Das andere Mal ist es irgendwie auch Afro oder was.
Genau.
So völlig wurscht, aber ich muss auch sagen, ich glaube, so das Schönste für einen als Produzenten ist, wenn man die Chance hat, einfach einen guten, und das ist ein hässliches Wort, dass ich es verwende, Topliner.
Ja.
Also es gibt einfach Leute, die so wahnsinnig stark melodisch wie auch rhythmisch arbeiten und auch natürlich lyrisch inhaltlich. Und davon, da muss ich schon sagen, dass selbst ich, obwohl ich mich da als gar nicht gut empfinde, meistens Sänger dahin prüge, damit es besser wird. Und es wird besser, weil die irgendwie alle, also die wenigsten, mit denen ich arbeiten darf, haben diese Leidenschaft, diese Nerdiness in die Vollkommenheit der Songmelodien zu packen. Und was Sprache inklusive Rhythmus so ausmachen kann, was ist unfassbar.
Voll.
Und ein richtig geiler Song, da höre ich das immer wieder. Ich denke so, wow, da hat jemand richtig krass geschrieben. Das ist einfach, das ist echt eine Magie.
Stimmt, ich habe dieses Jahr auch ein Album produziert mit einem Künstler aus Hamburg, der ist Redchild. Mhm. Der ist auch Cast im deutschen Hamilton Musical, also einer der Hauptrollen. Mhm. Und wir haben, glaube ich, wie viele haben wir denn? 13 Songs auf dem Album. Und der ist auch der weiß genau, wie er möchte, dass seine Songs klingen. Der ist ein verdammt guter Sänger, aber auch ein verdammt guter Rapper. Und auch echt ein richtig guter Songwriter und hat sehr, sehr viel Liebe auch fürs Detail und sowas. Also sowas hat man dann doch auch selten, ne? Dass jemand ins Studio kommt und genau weiß, wo wir hingehen.
Ja.
Und in meinem Fall mir dann auch das Vertrauen einfach gibt und sagt, ey, ich gebe dir das und Vertrau kommt zu 100% darauf, was du damit machst.
Mhm.
Und das ist dann auch ein geiles Zusammenarbeiten, wenn du wirklich so einen Künstler hast, der dich Produzent sein lässt und auf der anderen Seite aber auch so gut ist, dir als Produzent so eine Vorlage zu geben, dass du eigentlich nur einen geilen Song draus machen kannst.
Du hast ja als Produzent auch eine wahnsinnige Verantwortung. Also der gibt einem Künstler, Künstlerin so alles, was sie oder er hat und gemacht hat, wo auch eine Karriere, ein Leben ein Stück weit drauf beruht. Also ich mache es überdramatisiert jetzt mal, aber im Endeffekt ist es so, wenn du einen Hit für einen Künstlerin schreibst, dann hast du ein Leben geschaffen. Bedeutet diese Verantwortung für dich oft auch einen immensen Druck oder beiseite, weil du Spaß an der Musik hast?
Nee, ich habe eigentlich überhaupt keinen Druck dabei, gerade weil es so viel Spaß macht. Mhm. Wenn es so geile Songs werden, dann hat jeder in dem Schaffensprozess so Spaß daran, dass man den Druck auch gar nicht spüren kann irgendwie, weil es so nice, es läuft dann einfach so gut.
Mhm. Also es gibt natürlich auch, du kannst halt als Produzent extrem verkacken.
Ja, kann man. Ja. Ich nicht.
Ja, okay.
Hat er von mir gelernt.
Wie alles,
ne? Essen, trinken,
schreiben. Tatsächlich kann ich mittlerweile einfach auch sagen, klar, es gibt Sessions, die manchmal nicht so gut laufen, wie sie könnten, aber so, dass man ins Studio geht mit Künstlern und wirklich irgendwie Bullshit bei rauskommt, das kommt nicht mehr vor. Dafür haben wir alle keine Zeit mehr. Dafür haben wir alle, glaube ich, mittlerweile genug Erfahrung, dass wir wissen, wie man mit anderen arbeitet, um an gute Ergebnisse zu kommen. Auch, dass man eine Session als Produzent leiten kann, einen Künstler dazu zu bringen, aus sich rauszukommen.
In Klammer hinprügeln.
Ja, hey, manchmal ist es so, aber das ist dann die Erfahrung, die du mitbringst. Aus egal was da kommt, irgendwie was Gutes rauszuziehen.
Eine Session kriegt man dahin, wo man sie haben will.
Genau.
Oder man bricht sie ab.
Ja.
Also, da bin ich ja mittlerweile immer besser und stolz, einfach sagen,
jetzt. Nee, ist ja auch, es hat ja keiner was davon. In einer Stunde weiß man,
mit der Person werde ich keinen Song hinkriegen.
Mhm. Ja,
stimmt. Hätte ich mich nie getraut, früher hast du den ganzen Tag durchgezogen.
Ja, und hinterher heißt es dann. Und
hinterher wirst du angerufen, wie weit stehen wir denn, wie weit sind wir mit dem Song? Und du versuchst irgendwie wochenlang diesen Song zu retten.
Ja.
Nee.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Nee, hat ja auch keiner was von, wenn der Song im Endeffekt dann nicht released wird, weil er einfach nicht gut genug ist.
Ja.
Und du aber irgendwie 2 Wochen reinsteckst und auch nicht zufrieden bist, ist doch kacke.
Ich hatte vor kurzem ein Demo auf dem Tisch und auch eine Live-Version, also live gehört von einem Song. Und die Band kam dann zu einem Top-Produzenten, dessen Namen ich jetzt definitiv nicht nennen werde. Und dann kam die Single raus und ich dachte, what the fuck? Wie kann man so einen Song so verhunzen, so schlecht machen?
Wie ist der Produzent denn?
Ich sag's euch nachher.
Aber keiner versucht.
Aber vielleicht auch zu groß. Vielleicht, manchmal sind ja Produzenten auch zu groß und geben es dann nicht nur, sondern geben es einem Ingenieur vielleicht, der dann nicht mehr so wirklich.
Ja.
Manchmal sind dann auch Produzentenfabriken vielleicht.
Das, und wie das hieß zum er einen genau? kann das sein, zum anderen kann es aber auch sein, dass es so, wenn du mit einem fertigen Song oder mit einer geilen Demo zu jemand gehst, der aber sein Ding draus machen möchte, weißt du, dann kommt sowas bei raus. Wenn jemand seinen Stempel noch unbedingt draufpacken muss, ja, was sein. Nicht unbedingt immer braucht. Nee.
Oder wenn wahnsinnig gut bezahlt wurde und die Band einfach richtige Arschgeigen sind und du keinen Millimeter dich bewegen darfst und dann irgendwann sagst, steht zwar mein Name drunter, aber ich bin so fett bezahlt und mir doch egal.
Ja, hey.
Würde ich also sagen, ich hätte Schmerz dabei, aber ich kann mir die Situation vorstellen.
Ja, absolut. Also
wenn ihr es besser, wenn ihr wollt, dass es so scheiße klingt, alles klar, dann bringen wir es jetzt so raus.
Ja,
stimmt, im Komfort, Endeffekt mehr Komfort. Deren ihr Problem als das vom Produzenten.
So arbeitest du, Henne? Im Normalfall?
Ja.
Also Geld?
Schnelle Tage, Nee, bei mir ist es andersrum. Ich mache es immer extrem gut und will dann aber gar nichts dafür.
Ja.
Wir reden gerade nicht von Sex.
Vor allen Dingen, apropos Sex, hier der E.T. so, guck mal, wie lasziv er seine Schultern zeigt.
Ja. Wir haben hier im Studio, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, einen E.T. stehen, der gerade ganz verliebt oder eher begierig den Tucker anschaut.
Also ein bisschen jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ist er ein bisschen scharf.
Ich fühle mich auf jeden Fall irgendwie von seinen Blicken ausgezogen. Leicht
angegraben.
Ja. Wir nehmen den, glaube ich, diesmal wieder aufs Foto, weil den Blick habe ich von E.T. noch nie gesehen. Ah. Wir hatten wirklich schon wunderschöne
Menschen. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit drauf. Tagi, hast du noch irgendwie, wo denkst du so einfach, also wenn die Frage dumm ist, sag Bescheid, wo wünschst du dir, wo es jetzt hingeht? Also jetzt nicht künstlermäßig oder so, sondern was wäre jetzt irgendwie, kannst du sagen, was du nochmal so Milestones-mäßig irgendwie produktionsmäßig, wie siehst du deine nächsten Schritte?
Finde ich irgendwie ganz schwer zu definieren, weil ich so einer bin, der sich keine Meilensteine setzt. Mhm. Dann, ich lasse alles immer so hart auf mich zukommen und dann passieren einfach Dinge und dann kommen geile Songs bei raus oder halt irgendwann ganze Alben und ich kann es tatsächlich nicht so genau definieren, wo es hingehen soll. Es darf nur gerne alles so weitergehen. Ja. So Stück für Stück einfach weiter nach oben, weiter nach vorne. Genauso wie es jetzt gerade läuft. Es fühlt sich gerade alles gut an. Das Surrounding gibt einem immer guten und noch besseren Zuspruch so. Und das darf gerne so weitergehen. Ich glaube, das ist der Weg.
Ist mega schön, hast du gesagt.
Das genau ist der Weg. So. Der Mandalorian sagt.
Genau.
Das ist der Weg.
Das habe ich bei mir im Studio drüben hängen.
Ja, das Zitat. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer wunderschönen Ausgabe. Wie immer, wir haben euch darauf vorbereitet, dass wir eine Playlist haben, wo ihr eure Lieblingssongs der letzten Zeit, der letzten Jahre, wie auch immer, reinknallen konnt. Immer so 4-5 Songs. Ich fange an, weil ich immer vorbereitet bin. Deswegen, ich starte natürlich mit deinem letzten Produktion, die ich auch mit von deinen besten Produktionen wirklich finde. Das 1999 von Antifux und Megalo Schwarzlicht Fix, die ich nicht mehr gebe. Zwei Lieblingsnummern von mir, die machen es, glaube ich, auch wirklich auf meine Playlist der nächsten Jahre, die ich immer wieder gern, was einfach auch Spaß macht und auch ein tolles Storytelling ist. Dann haue ich gern drauf von Danger Dan trotzdem. Grüße gehen raus an meine Freundin und ein großes Dankeschön. Peter Fox hat eine neue Platte draußen. Da hat mich weggehauen, dass Adriano Celentano mit seinen 85 Jahren Feature-Gast ist bei Peter Fox. Krass. Der Song heißt Toscana Fanboys. Und weil wir ein bisschen in Oldschool auch schweben dürfen, für mich den besten Song, den Eminem jemals geschrieben oder gemacht hat, The Way I Am, auch einer der besten Rap-Songs, wie ich finde, inhaltlich und vom Beat her und von der Energie her und von Fix, die er noch nie gegeben hat, The Way I Am von Eminem.
Geil.
Tagi?
Darf ich jetzt?
Ja. Henne braucht eine halbe Stunde.
Ich bin komplett unvorbereitet.
Deswegen, letzte Zeit war ich sehr schnell. Ich habe nämlich auch schon wieder richtig viele, aber ganz weirde heute.
Ich bringe auf jeden Fall zwei Songs von mir mit. Mhm. Das ist einmal Wer könnte dich lieben? Mhm. Mit Laja. Den habe ich gerade rausgebracht. Mhm. Den liebe ich tatsächlich sehr. Das ist ein richtig geiler Song. Dann Kein Grund mit Crystal F. Mhm. Der ist jetzt ein paar Wochen alt, den würde ich gerne mit draufhauen. Dann der Song, von dem wir vorhin gesprochen haben, Kitschkrieg. Mhm. Bad Bitch heißt der.
Genau,
ja, Bad Bitch. Genau, der ist Hammer. Mhm. Hammergeil. Dann können die Leute auch mal hören, wovon wir gesprochen haben. dann würde ich gerne So-So von O'Malley draufpacken. Das
kenne ich gar nicht.
Wird dir gefallen.
Schön.
Hm, was packen wir denn noch drauf?
Ist auch in Ordnung, wenn es zu viel sind.
Naja, okay. Einer meiner Lieblingssongs, Rich Spirit von Kendrick Lamar.
Ah ja, klar. So, der Müller.
Ich, aus Forschung aktuellen Anlässen, Song, den ich einfach immer noch wahnsinnig gut finde, und zwar What to Do von And Me. Dann bin ich neulich aus auch Forschungszwecken mal wieder um einen Song gestolpert, der einfach wahnsinnig gut gemacht ist. Somebody That I Used to Know von Gautier.
Mhm.
Das, wirklich, krass, so, stimmt, das ja, ist so ein Hammer. Alter Song, aber was dann, also wie cool haben die den gemacht? Ja. Aus aktuellem Anlass, was ich nicht sagen darf, von Kaleida, Think. Auch eine brutale Nummer. Ich sehe nämlich zwischen den Songs so ein bisschen lustig eine Verbindung. Ist irgendwie, ich habe es wieder so Spaß dran gefunden, wieder so mehr organische Sounds mal wieder vielleicht in der Produktion. Es macht keiner, es klingt alles so perfekt gerade. Und dieses, was mir vorher, was vielleicht ein bisschen trashig, aber so eine Holzigkeit würde ich gerne mal wieder in Form von echten Percussions oder sowas. Und dann von Mowgli, Aftermath. Die ist auch einfach eine unfassbare Sängerin.
Ganz tolle Stimme.
Ja, so. Grüß Gott.
So, wir sagen vielen, vielen Dank, lieber Taka.
Voll geil, dass du da warst, Taki.
Die letzten Worte hat wie immer unser wunderbarer Gast. Wähle sie weise, die bleiben, werden nachher
eingemeißelt. Ich habe Hunger. Ich auch. Nein, für mich ist es voll schön, dass ihr mich eingeladen habt. War schon ein schönes Gespräch mit euch. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ihr für einen Podcast macht, ne?
Popcast,
Entschuldigung. und ich hoffe, den Leuten gefällt, was wir hier quatschen.